Jawohl, und ich bitte auch gleich den Christian zu mir her. Der Christian wird nämlich die Bibelstelle vorlesen. Da hat einer seine Hinterlassenschaften da gelassen. Die Bibelstelle vorlesen und die ist ein bisschen länger und ihr könnt euch jetzt einfach zurücklehnen, Augen zumachen und diese wunderbare, entspannende Bibelstelle anhören.
Danke, lieber Erne. Und zwar ist das aus Lukas 13, die Verse 1 bis 9. Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischt. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch. Wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Und dann erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner: Schon seit 3 Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten, aber ich finde keine. Hau den Baum um. Warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat: Herr, lass ihn noch 1 Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihn umhauen.
Danke, Christian. Wunderbar gemacht. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen oder auch zulassen, nur dass ihr mir nicht einschlaft. Ja, das ist schon eine besondere Bibelstelle. Na, da geht's um ein Massaker, eine Katastrophe, eine aufgeschobene Baumfällung. Und in meiner Predigt geht's dann noch weiter um 3 Schuldfragen. Drei Zahlenrätsel, halt, und das sind jetzt die Bibelstellen, die könnt ihr euch, wenn ihr wollt, abfotografieren. Die werden im Lauf der Predigt versteckt in der Predigt vorkommen. So, ich werde sie nicht alle aufzählen und euch damit den Kopf schwer machen. So, die habe ich alle damit hineingewoben und die könnt ihr gerne zu Hause nachlesen, wenn ihr wollt. Kannst dann wieder abschalten. Ja, also das ist eine besondere Bibelstelle hier, würde ich sagen, die wir vor uns haben. 9 Verse, 3 Geschichten und ich höre es, das ist eure Lieblingsbibelstelle. Das muss eure Lieblingsbibelstelle sein, weil die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes und jedes Wort in der Bibel ist ein Gold Nugget für uns. Und die Bibelstelle ist halt eine besondere Herausforderung. Und es gibt Passagen in der Bibel, die haben es in sich. Und viele geben ihre Geheimnisse erst nach genauerer Betrachtung preis. Und es ist auch bei dieser Bibelstelle so. Ich habe gestaunt, als ich daran gearbeitet habe, was da alles drinnen steckt. Also die erste Geschichte in diesen 9 Versen erzählt von einer provokanten Bluttat von diesem Pilatus. Dieser Pilatus ist ja schon einer, ne? Der war ziemlich unsanft mit dem Volk Israel und hat es trotzdem geschafft, ins Glaubensbekenntnis zu kommen. Also auf der ganzen Welt wird irgendwo jeden Sonntag sein Name erwähnt im Gebet und das ist schon besonders für das, was er eigentlich so alles angestellt hat. Also dieser Pilatus hat eine Bluttat begangen und in der zweiten Geschichte geht es um den Einsturz des Turmes von Siloa mit 18 Toten. Und in der dritten Bibelstelle wartet mit einem Feigenbaum auf, der wie tot ist, der nur vergessen hat umzufallen und von einem ungeduldigen Weinbergbesitzer. Und die Bibel, die erzählt diese Stellen so nacheinander herunter und man könnte meinen, jede Bibelstelle steht eigentlich für sich, ist eine eigene Geschichte und hat nicht viel miteinander zu tun. Aber das Spannende ist, wir werden mehr entdecken. Fangen wir an mit dem Massaker. Bei dem, was der Pilatus getan hat, das ist die an der Oberfläche liegende Handlung. Und es handelt sich hier um eine Bluttat, bei der Pilatus Menschen im Tempel töten lässt. Und diese Menschen waren dort im Tempel, um ein Opfer zu bringen, Tiere zu opfern, um von ihrer Schuld frei zu werden. Und er lässt sie dort töten, sodass sich dieses Blut der Menschen mit dem Blut der Opfertiere mischt. Und bei der Vermischung von dem Blut der Opfertiere mit dem Blut von den Menschen handelt es sich um eine unglaubliche Provokation für das Volk Israel. Unglaublich. Das geht gar nicht. Er verletzt damit zutiefst ihre religiösen Gefühle. Aber die Frage ist, warum tut er das? Und er macht es, weil die Juden immer aufmüpfig waren. Immer aufrührerisch. Und dieses Massaker war eine seiner Machtdemonstrationen. Die römische Staatsmacht konnte eigentlich nur ihre Macht dadurch erhalten, indem sie äußerst brutal vorgegangen ist gegen die unterdrückten Völker und ganz besonders in Israel. Und die Filialkönige oder die Statthalter, wie der Pilatus das war, die haben alles getan, um in ihren Gebieten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, weil wenn sie das nicht geschafft haben, dann sind sie ziemlich schnell abgesägt worden und sind irgendwo in die ferne Provinz gelandet und da war es dann entweder sehr kalt oder irgendwie nicht hübsch und deswegen haben die da schon durchgegriffen, weil sie auch ihre Privilegien nicht verlieren wollten. Und wenn die also, da gab es diese Pax Romana. Agape-Predigten sind auch immer gut, das Allgemeinwissen aufzubessern. Die Pax Romana, das ist der römische Frieden, der ungefähr 200 Jahre dauert. Und diese Pax Romana war auf Unterdrückung und Gewalt aufgebaut. Und die Tötung der Menschen war eigentlich schon schlimm genug. Aber warum war diese Vermischung von dem Opferblut und das Blut der Menschen so ein Anlass, damit zu Jesus zu gehen? Warum sind sie damit zu Jesus gegangen? Und man muss verstehen, dass nach jüdischem Verständnis das Blut von Tieren heilig war und als reinigend und versöhnend betrachtet wurde. Und das Blut von Menschen war auch heilig, aber nicht, es war unrein. Und es durfte nicht für Opferungen verwendet werden. Und es war auch nicht zur Sühne gedacht. Und über das hinaus galt im jüdischen Glauben das Blut als der Sitz der Seele des Lebewesens. Hier sind also Reines mit Unreinem vermischt worden und die Seele von Tieren und Menschen vermengt worden. Also das war eine ganz komplizierte Gemengelage, weswegen die Leute dort zutiefst getroffen waren. Und mit diesem Gräuel kam die große Verachtung zum Ausdruck, den die römische Staatsmacht für die Juden hatte. Und jetzt sind wir schon bei der ersten Schuldfrage, denn diese Irritationen warfen religiöse Fragen auf nach der Schuld und den Folgen von Schuld und Sünde. Und in dem Moment, wo sie zu Jesus kommen, die Leute, irritiert er sie schon wieder. Oder sie werden wieder irritiert. Nämlich nach der damaligen Auffassung war so ein Schicksal, dass den Menschen da widerfahren ist, eine Folge von Sünde, also sozusagen selbst verschuldet. Und Unglücke und Strafe wurden als Strafe und Krankheit wurden als Strafe Gottes betrachtet. Und dieses Denken ist eigentlich gar nicht so fern von uns heute. Viele Menschen denken es auch, ja, dieses Good Karma, Bad Karma Ding, das ist in vielen Köpfen. Ich höre das immer wieder bei den Jugendlichen, Bad Karma, ja, und dann passiert irgendwas. Und jetzt überrascht Jesus die Leute. Er sieht bei den Verunglückten keine größere Schuld als bei denen, die mit zu ihrer Volksgruppe gehört, bei den anderen Galiläern. Und das ist eigenartig. Und das nächste ist, dass er sie, die Zuhörer, zur Buße aufruft. Ja, warum uns? Und dann sagt er noch, tut Buße, damit ihr nicht auch so umkommt wie sie. Boah. Und es ist irritierend. Und es ist auch irritierend, dass da keine beruhigenden Worte kommen von Jesus oder Trost oder irgendeine schöne theologische Erklärung, sondern es ist fast so, als richtet er sich gegen sie. Und dann kommen wir zur zweiten Schuldfrage. Auch beim Einsturz des Turmes von Siloa sieht Jesus keine besondere Schuld bei den Verunglückten. Er befasst sich überhaupt nicht mit der Schuld der Getöteten, sondern er sattelt sogar noch drauf. Er sagt, dass jeder, der nicht Buße tut, umkommen wird, so wie im ersten Fall. Und er ruft dazu auf, dass jeder seine Lebenszeit verwenden soll, um seine Beziehung zu Gott zu klären. Und deswegen ruft er auch wieder hier wieder zur Umkehr auf und drückt es auch wieder so krass aus, indem er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle ebenso umkommen. Das will man eigentlich nicht hören in dem Moment. Das ist nicht tröstlich. Und in unseren Worten hört sich das ziemlich hart an, finde ich. Das hört sich hart an und das griechische Wort, das hier im Originaltext heißt Apollimi. Und das schauen wir uns jetzt an, denn das bedeutet Zerstörung oder Vernichtung, verloren gehen oder umkommen. Und mir kommt es jetzt mehr da auf die Deutung verloren gehen an. Denn das gleiche Wort wird in dem Gleichnis vom verlorenen Schaf verwendet und von dem Silbergroschen, den die Dame da verliert und ihn sucht. Also der Groschen ist ja nicht zerstört oder vernichtet, der ist halt unter den Teppich gerutscht oder in einem Eck. Aber was dieser Silbergroschen jetzt hat, er ist nutzlos. Er bringt dem Besitzer nichts. Und das ist schon ein harter Gedankengang von Jesus, wenn wir das auch auf uns anwenden. Das ist also nicht der Jesus, den wir uns so gern vorstellen, blond gelockt, hübsch, muskulös und lieb, sondern der fordert uns heraus, ziemlich. Aber er bietet einen Ausweg an. Und der Ausweg ist dieses wunderschöne Wort Buße. Und was meint Jesus, wenn er sagt, Buße tun? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses deutsche Wort Buße, das ist irgendwie nicht schön. Das klingt irgendwie so nach, du bist mies und du hast was Mieses getan. Versteck dich, schäm dich. Aber eigentlich ist was anderes damit gemeint. Das Wort setzt sich zusammen aus dem Wort Metanoeo. Metanoeo. Das habe ich daheim so oft geübt und jetzt kriege ich es doch wieder nicht gescheit raus. Metanoeo. Und das heißt umkehren, seine Gesinnung ändern, bereuen. Und es setzt sich aus den Worten Meta, das heißt nach, über, und dem Wort Noeo, das heißt denken und erkennen zusammen. Also das heißt, Buße heißt unser Leben neu ausrichten. Und Jesus geht es um eine tiefgreifende Umkehr des Lebens, des Denkens hin zu Gott. Und jetzt kommen wir zu der Schuld vom Feigenbaum. Auch Feigenbäume können schuldig sein. Die Erzählung vom Feigenbaum folgt dem gleichen Muster. Der Baum ist unfruchtbar und wertlos für den Besitzer. Er kostet Zeit, Wasser und Nährstoffe und damit schadet er eigentlich. Er ist ein Schmarotzer. Er ist ungefähr so nutzlos wie dieser Groschen unterm Teppich. Und obwohl er noch lebt, ist er für den Weinbergbesitzer wie tot. Und er macht sich also der Fruchtlosigkeit schuldig. Aber in diesem Gleichnis ist was anderes. Da agiert keine brutale Staatsmacht und es passiert auch kein schlimmes Unglück, sondern hier tritt ein weiterer Handelnder auf, nämlich der Weingärtner. Und der Weingärtner tritt als Fürsprecher ein. Er ist fürsorglich. Er bittet um Aufschub und appelliert an die Geduld des Weinbergbesitzers. Er verspricht sich, um den Baum zu kümmern, ihn zu pflegen und zur Blüte zu bringen. Er will sich richtig viel Mühe geben und investieren, denn er will graben und düngen. Der Baum bekommt also nochmal eine Frist, Frucht zu bringen und soll eine weitere Chance bekommen, Gewinn zu bringen. Der Baum ist ein Bild für uns Menschen, beziehungsweise auch für die Kirche als Ganzes. Und wir bekommen so noch eine Gelegenheit, von einem sinnlosen Dasein umzukehren. Und oberflächlich betrachtet sind die Aussagen der beiden Geschichten und des Gleichnisses ziemlich klar. Die Menschen sollen zur Buße kommen, und sonst werden sie umkommen. Aber wir graben jetzt tiefer. Unter der Oberfläche beinhalten die beiden Erzählungen aber noch eine tiefere, eine innere Handlung. Die ist ein wenig verborgen und zeigt sich erst nach genauerem Hinsehen. Wie ich euch schon gesagt habe, im Tempel wurde das Blut von Tieren auf dem Altar vergossen, damit die Schuld der Menschen abgewaschen wird. Also die Schuld der Menschen ging auf das Tier über und ist mit dem Blut abgeflossen, und der Mensch war für ein Jahr ungefähr wieder okay vor Gott. In der Geschichte wird aber noch zusätzlich Blut von Menschen vergossen. Und wir wissen ja, dass Jesus sein Menschenblut für uns vergossen hat. Er hat sich für uns geopfert, zur Vergebung unserer Schuld. Der Mensch Jesus ist für uns zum Opferlamm geworden. Es ist Menschenblut geflossen, das vom Vater als rechtmäßiges Opfer anerkannt wurde. Und es ist die Vollendung der Geschichte von Abraham und Isaak. Bei Abraham ist statt des Menschen ein Tier geopfert worden. Und jetzt, als Jesus kommt, wird statt dem Tier ein Mensch geopfert. Und hier spannt sich jetzt der große Bogen zwischen diesen beiden Opferungen. Und in der Erzählung vom Turm von Siloa habe ich also wirklich jahrzehntelang über die Zahl 18 hinweggelesen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich hielt sie für unbedeutend. Steht halt 18, ja, Mai. Und vor kurzem habe ich nachgedacht, dass Jesus doch wusste, dass allen Menschen, die da vor ihm standen, klar gewesen sein musste, was passiert ist. Ich musste jetzt nicht erwähnen, da sind so und so viele Menschen umgekommen, sondern ihr wisst doch, da war doch das mit dem Turm. Und dann wissen alle, da sind viele Menschen ums Leben gekommen. Aber warum erwähnt er die Zahl 18? Und wie ich vorhin gesagt habe, jedes Wort in der Bibel ist ein Goldnugget, dann hat vielleicht diese Zahl 18 auch irgendeine Bedeutung. Und dann auch, warum wird der Turm namentlich erwähnt? Es würde doch genügt haben, dass er sagt, da ist ein Turm eingestürzt, viele Menschen tot, ja, blöd gelaufen. Nein, er erwähnt auch den Namen des Turms. Und es wird uns übermittelt, uns heute, im Jahr 2024. Gerade grummelt hier irgendwas, was ist schiefgelaufen? Ah, ja. Aber ihr seid so dezent, kann man ruhig gleich sagen, hey, 25, schon wieder halb rum, fast. Also die Menschen wussten damals, um welchen Turm es sich handelte, aber Jesus war wichtig, dass wir heute wissen, um welchen Turm es handelt und wie der hieß. So, jetzt zur Zahl 18. Lösen wir das Rätsel. Die Bedeutung der Zahl 18 hat im Aramäischen, und so hat ja Jesus gesprochen, Jesus sprach Aramäisch, und die ist Aramäisch ist mit dem Hebräischen eng verwandt. Und im Hebräischen hat die Zahl 18 die symbolische Bedeutung von Leben. Das Wort heißt dort Chai. Und jetzt wird's kompliziert. Obwohl dort von 18 Getöteten erzählt wird, deutet die Zahl 18, Leben, auf das Gegenteil hin, auf Leben. Weil wir durch Jesu Tod zum wahren Leben gekommen sind. Er will auf das Leben hinweisen, das er, Jesus, durch seinen Tod für uns Nachfolger bereit hat, das ewige Leben. Und was hat es jetzt mit dem Turm auf sich? Der Turm von Siloa stand vermutlich in der Nähe des Teiches von Siloa in Jerusalem. Und die Bedeutung von diesem Turm, beziehungsweise auch von diesem Teich eigentlich, wussten alle Zuhörer. Denn dieser Teich von Siloa gehörte zu dem ausgeklügelten Wasserversorgungssystem, das mein Lieblingskönig neben David und Salomo und wem noch alles, mein Lieblingskönig, der Hiskia, anlegen hat lassen. Und das war ein langes Kanalsystem, das von außerhalb Jerusalem Wasser nach Jerusalem transportiert hat. Und das war eine wichtige Lebensader, dass die Stadt mit Wasser versorgt werden konnte. Und es gab auch Situationen, wo die dann das zugeschüttet haben, weil sie niemandem das Wasser zur Verfügung stellen wollten. Also das war ganz, ganz, ganz wichtig, war dieser Wasserkanal von Siloa. Es geht also um Wasser in der Geschichte. Der Turm von Siloa stand am Wasser. Und warum spielt Wasser eine Rolle? Nämlich deswegen, weil Jesus sagt, dass jeder, der von ihm, dem Wasser des Lebens, trinkt, nie wieder Durst haben wird. Und dass dieses Wasser in ihm zu einer nie versiegenden Quelle wird und ewiges Leben schenkt. Also das ist bedeutsam, dass hier unter der Geschichte vom lebendigen Wasser berichtet wird. Die Wasserversorgung in der Stadt, das war lebendiges Wasser, kein brackiges, kein abgestandenes, ungesundes Wasser, sondern das war die frische Quelle für die Stadt. Also ist sein Tod unser Leben. Und das Gleichnis vom Feigenbaum könnte auch eine tiefliegendere Bedeutung haben. Offensichtlich ist, dass der Weinbergbesitzer für Gott steht. Der ist sehr unzufrieden mit dem Ertrag und verlangt drastische Maßnahmen vom Weingärtner. Der sagt zu ihm, hau ihn ab. Aber ist Gott ertragsorientiert? Geht er seinem Gewinnstreben so rücksichtslos nach, dass er einfach sagt, hau sie doch alle um? Wir wissen aber, dass er reiche Ernte haben will. Das hat er uns durch die Schrift gesagt. Und wir sehen das, dass er das auch aus der Geschichte, er will ernten von diesem Baum. Aber was ist für Gott, den Weinbergbesitzer, ein guter Ertrag? Geht es um Geld, um Kapital? Nein, so kennen wir Gott. Dass er von uns nicht erwartet, dass wir Gelddruckmaschinen sind. Schön wär's. Meint Jesus in der Bibelstelle mit Frucht, dass wir gute Taten tun sollen? Ist das allein schon eine gute Frucht? Vermutlich auch. Paulus schreibt im Galaterbrief, dass wir Frucht bringen sollen, die da sind oder die da ist. Ich lese euch mal vor, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also das schon auch. Aber ich zeige euch jetzt eine neue Mathematik. Ich zeige euch eine neue Rechnung. Und die ist, 3 plus 1 ergibt Vollkommenheit. Und das geht so. Warum erzählt Jesus vom Weinbergbesitzer, dass er 3 Jahre gewartet hat? Die 3 ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, wie oft ihr schon drüber hinweggelesen habt, ja, 3 Jahre halt, okay. Wieder ist es so, dass kein Wort in der Bibel unwichtig ist. Also ist da wieder eine Botschaft dahinter. Dann schauen wir uns mal die 3 an. Der Zahlenwert von 3 steht im Hebräischen für Wohltätigkeit und Geschenk. Göttlichkeit, Bestätigung und einen neuen Anfang. Wir glauben an den dreieinigen Gott, Göttlichkeit, der sich für uns in Jesus hingegeben hat. Am 3. Tag ist Jesus auferstanden. Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Und Mose wurde am Sinai 3 Tage lang auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Und die Liste dieser 3 Schritte, die kann man noch ewig fortsetzen. Die 3 ist eine Vorbereitung auf das Vollkommene. Die 3 ist das Vollkommene. Also ist es diese 3 Jahre ein wichtiger Zeitraum. Und in der Geschichte werden wir auch noch beschenkt. Nämlich mit einem Zusatzjahr. Der Weingärtner bittet, gib mir doch noch ein Jahr. So, was hat die Eins für eine Bedeutung? Die Eins spiegelt das Wesen Gottes wider. Er ist gütig und geduldig. Er wartet auf uns mit ausgestreckten Armen wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Die Eins steht im hebräischen Denken für die fundamentale Einheit und Einzigartigkeit Gottes. Es gibt nur einen Gott. Nur er ist es, der ein weiteres Jahr hinzufügen kann. Niemand kann Zeit hinzufügen zu seinem Leben. Aber er kann das. Er kann uns mehr Zeit schenken, als uns eigentlich zusteht. Und die Eins steht für Anfang. Am ersten Tag der Schöpfung kam das Licht auf die Erde. Mann und Frau werden eins. Und nur wenn Mann und Frau eins werden, entsteht wieder neues Leben. Sie werden ein Fleisch und Blut. Und dann stoßen wir noch auf eine Zahl. Die steht nicht drin. Weil wenn ich 3 und 1 zusammenzähle, kommt 4 heraus. Also sind es insgesamt 4 Jahre, die der Baum kriegt. Die 4 hat im Hebräischen wieder eine tief verwurzelte Verbindung, nämlich mit der universellen Ordnung, der Stabilität und der symbolischen Vollständigkeit der Welt. Wir haben 4 Evangelien. Und damit ist die gute Nachricht vollständig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn ich jetzt von weiteren 4 Elementen spreche, dann hat es jetzt nichts mit diesen versteckten 4er zu tun. Aber in der Geschichte haben wir auch 4 Elemente. Den Weinberg, den Baum, den Weinberg, den Weingärtner und den Weinbergbesitzer. Auf dem Weinberg ist alles gegründet. Ich stelle mir vor, das ist ein Bild für Jesus. Jesus ist der Grund, auf dem wir stehen. Wir, die Feigenbäume, die Frucht bringen sollen. Ich möchte aber der Vollständigkeit auch halber dazu sagen, dass es Ausleger gibt, die sagen, der Feigenbaum steht auch für das Volk Israel. Wenn der Feigenbaum wieder grünt, ist es ein Hinweis darauf, dass das Volk Israel, der Staat Israel wieder in Existenz kommt und ist ein Zeichen für die Endzeit, wenn man die Bibel genau anguckt. Das war jetzt nur ein Einschub. Aber welche Rolle spielt der Weingärtner? Wir erkennen darin den Heiligen Geist. Sein Geist tritt vor den Vater hin mit unaussprechlichen Seufzen. Und sie sprechen über uns, sie beraten über uns. Wie geht's denn dem Joe heute? Was macht denn der Stefan? Müssen wir noch ein bisschen ihm einflüstern? Komm, mach weiter oder irgendwas. Sie beraten über uns. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Er meint nur gut mit uns. Und in unserer Geschichte sagt er, lass ihn doch stehen und wachsen. Ich sorge für ihn. Mich rührt es richtig an, wie das in der Geschichte heißt. Ich will umgraben und düngen. Und ich stelle mir das so vor, wie der Heilige Geist um uns herum wedelt und schwirrt und im übertragenen Sinne umgräbt für uns, damit wir richtig wachsen und Frucht tragen können. Und was versteht Jesus unter guter Frucht? Wir können das im Missionsbefehl nachlesen. Da steht, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Der wichtigste Ertrag für Gott ist also, dass wir hingehen, um den Menschen das Evangelium zu sagen. Das ist unser Core-Auftrag. Und dass sie zum Glauben an ihn kommen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Kirche. Und deswegen machen wir zusammen mit der Paul-Gerhardt-Kirche die Alpha-Kurse. Und vom letzten Kurs, hebt mal die Hand, ich bin so stolz auf euch. Schaut mal. Alle. Und vom vorletzten Alpha-Kurs, Iris, ja auch. So cool, dass ihr da seid. Weil das ist unser Auftrag, dass Menschen in eine Beziehung zu Jesus kommen. Dafür brennen wir oder sollten brennen. Menschen, die dem Glauben gegenüber distanziert sind oder irgendwelche schwere Ideen über Kirche und Glaube im Lauf des Lebens eingesammelt haben. Wir möchten es leicht machen. Also man sieht diesen Gleichnissen an, dass es Jesus drängt, dass die Menschen sich zu ihm von ganzem Herzen zuwenden. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das heute tun. Du kannst zu unseren Gebetsteams kommen, wir haben heute mehrere, die stehen hier am Rand. Und du kannst mit ihnen reden und dort einen Anfang machen. Es tut gar nicht weh. Und wenn du das machst und jetzt gut aufgepasst hast in der Predigt, dann bekommst du zwei Leben. Nämlich jetzt ein neues Leben geschenkt, du wirst ein Kind Gottes und du wirst das ewige Leben bekommen. Also zwei für eins. Ein Ja von dir zu Jesus und dafür zwei Leben. Guter Deal, oder? Und wenn du schon lange im Glauben stehst, die Band kann vorkommen, wenn du schon lange im Glauben stehst, dann überleg dir, ob dein Herz noch voll und ganz Jesus gehört oder ob du dich so ein bisschen ablenken hast lassen, dass Dinge, andere Dinge wichtiger geworden sind. Dann ruft in Erinnerung, dass er zu uns sagt, dass er sich wünscht, dass wir mit ganzem Herzen, mit aller Kraft und von ganzer Seele lieben. Und überleg dir mal folgenden Satz, ob der dir schwerfällt, den zu sagen. Jesus, ich hab dich so lieb. Und wenn es jetzt in dir ruckt und sagt, oh, no, dann bist du dran. Dann könnte es ein Zeichen sein für dich, dass du dich ihm heute neu zuwenden könntest. Weil Jesus will dich ganz haben und nicht halb. Und er will, dass du heiß bist und nicht lauwarm. Dafür hat er alles gegeben und ist ans Kreuz gegangen. Amen. Ich habe jetzt, sage jetzt einfach mal so, wahrgenommen, dass manch einer hier vielleicht doch jetzt Ja sagen möchte. Und ich schlage jetzt mal vor, dass wir alle aufstehen, sodass niemand, für niemanden peinlich wird. Und ich bete für uns. Und jeder, der das vom Herzen her mit nachvollziehen kann, kann ja still im Geist mitbeten. Jesus, es ist so gut, ein Fundament zu haben, zu wissen, dass wir auf dir stehen können und dass du uns umfängst mit deiner ganzen Liebe, dass du den Heiligen Geist schickst und sagst, du bist so wunderbar geschaffen, ich habe dich so lieb. Und Jesus, wir wollen antworten damit, dass wir sagen, wir haben dich so lieb. Du bist das Wertvollste für uns und wir wollen unser Herz neu oder erstmals oder überhaupt für dich aufmachen. Und wir wissen, wenn wir das machen, dann hat unser Leben einen ganz neuen Sinn. Wir sind nicht mehr einfach so da und sterben irgendwann, sondern wir sind jetzt Kinder Gottes. Und der Vater im Himmel schaut auf uns mit liebevollen Augen und sagt, du bist wunderbar. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich setze dir eine Königinnen- und Königskrone auf, damit es noch richtig besser strahlt, wer du bist. Und zusätzlich gebe ich euch das ewige Leben und wir machen irgendwann alle zusammen fette Party. Amen.